WDR 3 Podcast. Forum.
Meine Damen und Herren, liebe Gäste hier in der Bayerischen Landesvertretung und zu Hause am Radio. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Neue Wir-Erzählungen, eine Zukunftsressource für Europa. Unser Thema heute: Ost gegen West, scheitert Europa an der Flüchtlingsfrage. Vor 2,5 Jahren, im Sommer 2015, als sehr viele Menschen, Flüchtlinge, Migranten nach Europa, aus dem Süden, aus Afrika, aus dem Mittleren Osten nach Europa strömten, schien es, als ginge ein Riss durch die EU. Auf der einen Seite standen Länder wie Schweden, die Niederlande, Deutschland, anfangs auch Österreich, die ihre Grenzen zunächst aufmachten und viele Flüchtlinge hilfsbereit empfingen. Auf der anderen Seite die mittel- und osteuropäischen Länder, Ungarn, die Slowakei, Tschechien, Polen am Anfang noch etwas schwankend, die aber im Grunde genommen sehr früh abweisend und hartleibig auf der politischen Bühne auftraten. Seitdem beschäftigt die Frage, ob es einen Riss zwischen Ost- und Westeuropa, zwischen den östlichen Mitgliedstaaten, die dann auch die neuen Mitgliedstaaten in der EU sind, und den alten gibt, unseren Kontinent. Wobei mit dem Blick auf die Flüchtlingskrise viele Bedenken, die zuerst in Osteuropa geäußert worden sind, schnell ein Echo auch in vielen westeuropäischen Ländern fanden. Und je länger die sogenannte Flüchtlings- oder Migrationskrise dauerte, desto größer ist auch in vielen westlichen Ländern der Widerstand geworden. Österreich ist wahrscheinlich das spektakulärste Beispiel. Philipp Theer wird später darüber Auskunft geben, wie sich von der Willkommenskultur zu einer gewissen Abschottung die Dinge entwickelt haben. Die Frage liegt also nahe, wie groß die Unterschiede tatsächlich sind, wie tief der vermeintliche Riss zwischen Ost und West, oder aber ob die Flüchtlingskrise im Grunde genommen nur einen Riss und Unterschiede sichtbar gemacht hat und hervorgebracht hat, die ihre Ursachen ganz woanders finden. Ich freue mich sehr, zwei wunderbare Gäste heute hier in Brüssel begrüßen zu können. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es beides Historiker sind. Zum einen hilft die Geschichte natürlich beim Einordnen und zum anderen ist die Geschichte aber selber in dieser Auseinandersetzung zwischen dem Osten und dem Westen zum Schauplatz, zum Kampfplatz von Politik geworden. Auch darüber werden wir sprechen. Zu meiner Rechten sitzt Philipp Theer, Professor für Geschichte Ostmitteleuropas in Wien, preisgekrönter und ausgezeichneter Autor, unter anderem für sein vor einigen Jahren erschienenes Buch »Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent – Eine Geschichte des neoliberalen Europa«, das von der Transformation, insbesondere der wirtschaftspolitischen Transformation der ostmitteleuropäischen Staaten nach 1989 handelt. Sein jüngstes Buch zielt mitten ins Zentrum des heutigen Abends: Die Außenseiter, Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa, versucht vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlings-Migrationskrise, wir werden auch darüber sprechen, eine historische Tiefe und verschiedene Motive hineinzubringen. Herr Theer, Sie sind im kleinen Walsertal in Österreich geboren, Sie lehren in Wien. Wo genau beginnt für Sie der Osten Europas?
Ost und West, das sind halt so alte Kategorien, die wir immer noch in uns tragen. Die kommen aus dem Kalten Krieg und das hängt immer von den jeweiligen Zeiten ab. Also ich war doch etwas überrascht, wie sehr das dann 2015 wieder die politischen Debatten beherrscht hat. Also dass dann plötzlich vor allem aus deutscher Sicht diese Unterteilung doch sehr stark da war. Also hier ist der Osten auch schon mit so eindeutigen Zuweisungen, auch moralischer Art. Und dort ist dann sozusagen der ja, aufgeklärte, kosmopolitische, vielleicht auch bessere Westen. Also es hat mich ein bisschen gewundert, wie sehr man in diese alten Muster zurückfällt. Vor allem an Betracht der Tatsache, dass es ja auch in anderen Teilen Europas Länder gab, die dann sozusagen sich auch östlich, wenn man so will, verhalten haben. Jetzt mal von Russland ganz zu schweigen, was ja auch keine Flüchtlinge aufnimmt. Hingegen zum Beispiel Armenien, ganz im Osten, sehr viele proportional. Aber nehmen wir zum Beispiel Dänemark, was ja auch sehr abweisend war und bereits damals so Gesetze hatte, wie zum Beispiel Barmittel müssen abgegeben werden und so etwas, ja, was jetzt Österreich gerade einzuführen versucht. Also da konnte man damals schon sehen, dass das eigentlich mit Ost und West nicht ganz aufgeht. Ich glaube, das ist doch so ein älteres Denkschema. Aber es gab natürlich diese Unterschiede, wobei eben Ost, also baltische Staaten auch wieder anders, ja, also man muss dann schon auch wieder, Griechenland liegt, glaube ich, auch ein bisschen im Osten, wenn auch im Südosten. Und die Türkei noch weiter im Osten hat 3 Millionen Menschen aufgenommen. Also da wäre ich sozusagen so ein bisschen vorsichtig. Aber was es, glaube ich, schon gab als längerfristigen Unterschied war, dass diese Gesellschaften doch die Vorstellung von sich selber haben, dass sie eigentlich homogene Gesellschaften sind. Stimmt zwar gar nicht bei näherem Blick. Gibt überall Minderheiten verschiedener Art, ja, und ja auch ältere und neuere Arbeitsmigranten, zum Teil übrigens auch Flüchtlinge. Aber die alten Flüchtlinge des Kalten Kriegs, das ist Faktor 2, die sind ja auch weggegangen und selten zurückgekommen, also in Tschechien oder in der Slowakei, das heißt, die sind, oder in Ungarn, das heißt, die sind eigentlich aus diesem öffentlichen Bewusstsein gewissermaßen entschwunden. Ja, und insofern ist auch diese historische Erfahrung dort nicht so präsent oder anders präsent als, als im Westen. Also ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle.
Wir werden die einzelnen Punkte, die Sie jetzt schon genannt haben, vertiefen. Lassen Sie uns einen kurzen Punkt machen und unseren zweiten Gesprächspartner zu meiner Linken, Włodzimierz Borodziej, begrüßen, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Warschau, ebenfalls vielfach ausgezeichneter Autor, lange Zeit auch Leiter des Imre Kertész-Kollegs, eines interdisziplinären Kollegs in Jena, was genau zum Ziel hatte und hat, wenn ich es richtig verstehe, auf wissenschaftlicher Ebene das Verständnis für den Osten im Westen und umgekehrt zu stärken. Außerdem ist Herr Borodziej Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates des Hauses der Europäischen Geschichte in Brüssel. Das müssen wir jetzt insbesondere unseren Radiozuhörern kurz erklären. Das Haus der Europäischen Geschichte in Brüssel ist eine relativ neue Institution, der Versuch, hier in Brüssel erstmals in einem Museum, in einer Ausstellung eine nicht nationale, sondern eben europäische Geschichte der vergangenen 2 Jahrhunderte, im Prinzip seit der Aufklärung, zu schaffen. Wer immer in Brüssel ist, dem darf ich den Tipp geben, schauen Sie sich das an. Das ist ganz wunderbar und anregend. Und wie gesagt, Herr Borodziej ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats gewesen, insofern ein Spezialist dafür, Geschichten aus nationalen Verengungen und Grenzen zu befreien. Herr Borodziej, lassen Sie uns einmal über den Begriff Europa sprechen. Solange es den Ostblock gab, war Europa für viele Menschen, die im Ostblock gelebt haben, die unter kommunistischer Herrschaft gelebt und zum Teil auch gelitten haben, eine Art Sehnsuchtsort und die auf politischer Ebene die EU war ein Ziel. Nun sind die Länder Ostmitteleuropas seit 2004 bzw. 2007 Mitglied dieser Union. Was ist Europa heute? Welche Gefühle weckt Europa in Ihrem Land, in Ihrer Region?
Die Polen sind an der Spitze oder gar Erste in all den Umfragen, die das Verhältnis zu Europa betreffen, und zwar mit einem extrem positiven Verhältnis, mit weit über 80% Zustimmung. Aber das zeigt natürlich, dass man Umfragen nicht unbedingt trauen soll. Für die Polen ist die Zugehörigkeit zu Europa, zum Westen, eine Selbstverständlichkeit, ein Ziel, eine Projektion. Aber wenn es dann konkret wird, wir kommen ja auf die Flüchtlingsfrage wahrscheinlich mehrmals zurück, dann stellt sich heraus, dass man unter Europa doch irgendwie etwas anderes versteht. Und hier gibt es ein Problem, auf das Philipp Theer soeben hingewiesen hat, ein Problem der Wahrnehmung, der Selbstdefinition, wo sich eben zeigt, dass es grundlegende Unterschiede gibt, und zwar eben keineswegs nur oder nicht nur zwischen Ost und West, sondern zwischen Süd und Nord, zwischen katholisch und protestantisch. Mit mehreren Ausläufern. Russland ist ja auch Europa. wird aber wahrscheinlich kaum in diesem Zusammenhang jemals genannt werden, genauso die Ukraine. Es ist mit anderen Worten eine Frage, die, und das zeigt eben diese Ausstellung, die ständige Ausstellung des Hauses der europäischen Geschichte, der Begriff Europa unterliegt einem ständigen Wandel. Für die, die hier im Saal sind, ist es wahrscheinlich dieses karolingische Kerneuropa, das sozusagen unveränderbar ist, aber wir haben ja auch schon gesehen in den Niederlanden, in Frankreich, in Belgien, könnte dieses Projekt auch schiefgehen. Und dann gibt es sozusagen mehrere Variablen, die ganz andere Schattierungen haben auf der Iberischen Halbinsel, anders gestaltet sind in Skandinavien, anders in Ostmitteleuropa, anders auf dem westlichen Balkan und anders im östlichen Balkan. Also mit anderen Worten, um auf Ihre Frage zu antworten, Europa ist keine feste Größe, auf keinen Fall im geografischen Sinn. Und auch mental unterliegt es einer ständigen Revidierung und einer ständigen Reflexion und Hinterfragung.
Darf ich an der Stelle nochmal auf die Frage, Sie haben gesagt, es gibt eine möglicherweise eine sich wandelnde, aber vielleicht auch problematische Selbstwahrnehmung in Ihrem Land. Wie genau ist diese Selbstwahrnehmung? Was sieht man sich als Europäer? Sieht man sich als Osteuropäer, als Mitteleuropäer? Da fangen ja schon die mentalen Konnotationen und kulturellen Konnotationen an.
Das ist natürlich eine wunderbare Frage, auf die eigentlich die besten Antworten haben nicht die Psychologen, sondern die Schriftsteller. Die erzählen immer wieder dieselbe Geschichte. Polen und bei den Tschechen ist es noch ganz anders, aber im Grunde genommen dann genauso. Ungarn sind eigentlich empört, wenn sie Osteuropäer genannt werden. Sie gehören natürlich zum Westen. Aber was diese Zugehörigkeit zum Westen, ganz besonders zum nördlichen Westen, also zum protestantischen Westen, mit sich bringt und von ihnen erfordert, das wird eben am besten in der Literatur reflektiert. Bei den Umfragen traue ich keinem der Werte.
Herr Thier, Sie haben vorhin gesagt, es hat Sie überrascht, wie stark diese Kategorien, die wir gerade schon ein bisschen problematisiert und in Frage gestellt haben, Ost und West, in der Flüchtlingskrise wieder aufgebrochen sind. Es hat Sie überrascht, weil Sie gedacht haben, es wäre überwunden?
Ja, da gab es doch die Europäische Union, ne, mit einer eine Osterweiterung musste natürlich so genannt werden, ja, warum auch immer, wobei das übrigens in Deutschland so heißt, in anderen Ländern nicht. Ja. Nein, aber es heißt in anderen Ländern auch tatsächlich nicht so. Das heißt nicht Osterweiterung, aber egal. Da kam doch einiges in Bewegung. Und zum Beispiel jetzt mal wirtschaftlich von der Dynamik her, also das, was mal als Osteuropa galt oder na, so alte Stereotype wie zum Beispiel polnische Wirtschaft, ja, war ja mal ein Negativstereotyp, um die preußisch-deutsche Herrschaft zu begründen. Das hat sich ja doch gründlich geändert. So, und da waren diese Länder sehr dynamisch. Und insofern würde ich sagen, jetzt seit der Krise, seit 2009, eigentlich eher die Spaltung Europas in Nord und Süd das größere Problem. Und auch übrigens die Konkurrenz, die der Süden bekommt durch diese Länder, die mittlerweile ihn ja zum Teil sogar schon überholt haben. Und auch Polen wird demnächst in absehbarer Zeit Italien überholen, wird wohlhabender sein. Also insofern ist da viel in Bewegung gekommen und deswegen hat es mich so ein bisschen überrascht. Andererseits bei näherer Betrachtung ist es vielleicht nicht so überraschend, dass man wieder in alte Interpretationsmuster oder eben so Raumvorstellungen zurückfällt. Ich glaube, es war politisch insofern ein Fehler, weil man diese Länder schon irgendwo hätte abholen können. Nur ein kleines Beispiel, wenig bekannt, der slowakische Premier Fico ist ein Fachmann in internationalen Völker, also in Völkerrecht, internationales Recht und noch dazu im Flüchtlingsrecht. So, anstatt sozusagen mit dem Finger auf die zu zeigen, hätte man ja, vielleicht ihm irgendeine Aufgabe zuweisen können, vielleicht auch auf EU-Ebene, weil er tatsächlich etwas von der Sache versteht. Ich erwähne jetzt nicht näher, wann er promoviert hat, 88. Ja, das wirft wieder ein anderes Licht auf diese ganze Sache, aber in Polen gab es auch mal so ein bisschen kirchliche Bewegungen am Anfang, also wahrscheinlich hätte man dort Christen schon aufgenommen, gibt es auch immer wieder lokale Bestrebungen, also auf kommunaler Ebene, zum Beispiel im Sopot, in Gdynia. Und das wird dann zwar immer abgewiegelt oder auch quasi unterdrückt, ja, aber das gab es schon mal. Und insofern war es ein bisschen eine verpasste Chance, glaube ich, alle diese Länder in so einen Topf zu werfen, wo dann irgendwie Osten draufsteht. Das war, glaube ich, nicht so klug. Und da hätte man anders vorgehen können. Anders ist es im Fall Ungarns, würde ich sagen. Da war ganz klar, am 5. September kam die direkte Ansage von Herrn Orban, das ist jetzt ein deutsches Problem. Obwohl ihm gerade die Bundesrepublik im Verbund mit Österreich ja ein sehr großes Problem eigentlich abgenommen hatte. Ja, also das ist sozusagen dann, nennen wir es mal undankbar oder ganz einfach banal zynisch. So. Das ist was anderes, ja? Aber das ist eben dann, Ungarn und Orban und nicht irgendwie in diese Ost-West-Kategorien unterzubringen. Und da hätte man viel stärker folgen können, erst recht im Punkt Rechtsstaatlichkeit und was der mit der Central European University anstellt. Es wäre ja dann doch immerhin die erste Schließung einer Universität in Europa seit 1945. Deswegen bin ich so ein bisschen überrascht oder sehe ich das auch sehr, sehr kritisch, diese Unterteilung. Und da ist vielleicht ein bisschen was verpasst worden. Man kann natürlich auch mal fragen, aber das wäre dann wahrscheinlich wiederum vielleicht Ihre Frage. Was war jetzt diese Willkommenskultur? Schon alleine als Begriff, hat es die jemals gegeben? Und wenn ja, wie? Und wie bewertet man sie unter humanitären Gesichtspunkten?
Herr Borodjaj, Sie haben gerade genickt, als Philipp Thier gesagt hat, es ist eine verpasste Chance. Das sagen Sie es nochmal aus Ihrer Sicht. Ist dieser Riss, über den wir sprechen, ein politisch provozierter Riss oder gibt es Mentalitäts- und kulturelle Unterschiede, die hier sichtbar und politische Unterschiede, die sichtbar geworden sind?
Also den zweiten Teil der Frage müsste ich so lange antworten, bis Sie einschlafen. Natürlich gibt es diese Unterschiede in der Mentalität, im Alltag, in der Geschichte, in der Tradition, im Umgang und in der Gewöhnung an Ausländer. Aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern wenn wir von verpassten Chancen sprechen. Es war ja im frühen Sommer, glaube ich, 2015, gab es den Beschluss, hier von Brüssel aus kommend, dass die Flüchtlinge nach bestimmten Quoten auf die Länder verteilt werden sollen. Ist ja im Prinzip nicht schlecht und das 38 Millionen Land Polen sollte 7.000 etwas Flüchtlinge aufnehmen. Polen hat 10.000 katholische Pfarreien, ja. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Polen war damals im Wahlkampf und die damals amtierende liberale Regierung hatte überhaupt keine Idee, wie sie mit dieser Quote umgehen soll. Die damalige Ministerpräsidentin hätte einfach nach meinem Empfinden sagen sollen, wir nehmen 10.000 oder 20.000 auf, aber nicht nach Brüsseler Quoten, sondern das ist unsere Entscheidung. Und diese liberale Regierung war dann zu feige, um dieses Thema aufzugreifen, weil sie gefürchtet hat, dass die Rechte damit punkten kann. Und sie hat damit sozusagen ihre eigene Katastrophe eingeleitet. Und bis heute, egal was ich von der heutigen Regierung in Warschau halte, das wissen einige hier im Saal, Bis damals ist die polnische Mitte, die Liberalen, aus diesem Dilemma nicht herausgekommen, ja? aus Gründen, die ich nicht verstehen kann. Sie war erstens kunktatorisch, zögerlich, hat verloren und verliert seit 2 Jahren immer mehr, weil 2014, 2015 waren die Umfragewerte, ich sage ja immer wieder, die Umfragewerte sind sehr fraglich, aber im Prinzip war es so, dass die große Mehrheit der Polen bereit war, Ausländer aufzunehmen, in begrenzter Zahl. Heute sind, ich glaube, fast 80% dagegen. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie man Politik nicht machen darf.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass das, was insbesondere in Deutschland, natürlich auch in Österreich, anfangs als Willkommenskultur, man kann, glaube ich, sagen, gefeiert worden ist, die Feier ist lang vorbei, aber dass dieser Begriff der Willkommenskultur mit dem Blick auf die Reaktion in Ihren Ländern eher ein Problem geschafft hat, dass darin sozusagen eine moralische Überlegenheit zum Ausdruck gekommen ist, die letzten Endes kontraproduktiv gewesen ist?
Da würde ich sagen, da ist diese Unterscheidung zwischen Ost und West beziehungsweise die Visegrad-Staaten als eine Einheit, ist eine völlige Fiktion. Ungarn war ja wirklich auf dem damaligen Flüchtlingsweg eine wichtige Station. Die Slowakei, Tschechien und Polen waren es nicht. Wir hatten keinen Zustrom von Flüchtlingen. In all diesen Ländern gibt es, also in Polen ist es 1 Million legale Gastarbeiter, in Tschechien haben wir uns unterhalten, 200.000, in der Slowakei wird die Zahl wahrscheinlich auch im 6-stelligen Bereich liegen. Und das sind unsere Ausländer. Die kommen legal nach Polen, arbeiten, zahlen Steuern, alles Mögliche. Flüchtlinge aus Jugoslawien hatten wir auch nicht. Keines dieser 3 Länder. Hingegen hatten wir Tschetschenen in den 1990er Jahren, sagen wir das mal so. Und da zeigt sich ja auch, wie verlogen dieser ganze Fragenkomplex ist. Es gibt unterschiedliche Schätzungen. Die höchste beläuft sich auf 100.000 Tschetschenen, die in Polen um politisches Asyl angesucht haben. Von denen sind in Polen wieder, die Schätzungen gehen auseinander, aber einige hundert bis wenige tausend geblieben. Alle anderen sind nach Westen gezogen. Es stimmt in diesen herkömmlichen Bildern und auch in diesem Bild der Einheit des Ostens, stimmt wirklich ganz wenig. In Wirklichkeit läuft das alles ganz anders. Und wenn wir diese 20.000, sagen wir mal, oder 10.000 Flüchtlinge damals aufgenommen hätten, die wären alle längst in Deutschland.
Herr Theer, wenn wir einmal, wenn ich Sie einmal als Historiker bemühen darf, der Kontinent, die unterschiedlichen Länder, die unterschiedlichen Regionen haben sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Migration über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Einige hat Herr Borodziej gerade genannt. Insgesamt ist die innerhalb Europas die Wanderungsrichtung, wenn man das so sagen darf, fast immer von Ost nach West gegangen. Spielt das ein, oder zumindest in den vergangenen Jahrzehnten, Sie korrigieren mich gleich, spielt diese historische Erfahrung in der Reaktion auf die aktuelle Flüchtlings- und Migrationskrise eine wesentliche Rolle?
Schon in der Art, dass eben diese Länder nach dem Zweiten Weltkrieg homogenisiert wurden, also im nationalen Sinne, durch auch massenhafte Flucht und Vertreibung, und sich ja nun auch homogenisieren wollten. Ja, das war ja schon Mehrheitsmeinung in Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg. Und seitdem, würde ich schon sagen, ist diese Vorstellung da, ich habe es anfangs erwähnt, dass man eigentlich ja auch homogenisiert ist. Also diese Vorstellung ist sehr stark da, auch wenn sie dann im Detail natürlich so nicht zutrifft. Jetzt abgesehen von diesen neueren Arbeitsmigranten gab es natürlich auch immer Minderheiten, Oberschlesier beispielsweise. Sinti und Roma und andere. Also so homogen waren sie dann ja auch wieder nicht. Aber das ist als Vorstellung da. Und der zweite Punkt ist eben, dass die eigenen Flüchtlinge, die man quasi produziert hat, 56, 68, selten zurückgekehrt sind, Polen 81. Das heißt, die sind eben quasi entschwunden. Also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ich glaube, was auch immer eine Rolle spielt, das hat Herr Barodzsa ja gerade angemerkt, ist einfach der Wohlstand. Ja, natürlich sind die Tschetschenen weitergezogen, auch weil es woanders bessere Möglichkeiten gab, wieder eine Existenz zu begründen und Geld zu verdienen, auf welchen Wegen und wie auch immer. Mit den Tschetschenen, da gibt es in Wien relativ viele und es gibt auch relativ viele Probleme, das kann man auch so sagen. Ja. Weiß ich zufälligerweise von anderen Migranten, von Jüdischen, ja, die Geschäfte haben und gut. Also da ist eine andere historische Erfahrung und dadurch, glaube ich, auch Werte, Einstellungen, das spielt schon eine gewisse Rolle. Andererseits sind diese Gesellschaften jetzt ja Einwanderungsgesellschaften geworden, aber das sind sie halt nicht sehr lange. Aber jetzt haben sie mich als Historiker gefragt, was mich schon dann wiederum doch bestürzt hat, ist, wenn man jetzt in die Geschichte des Kalten Krieges zurückblickt und diese eigentlich formieren für unser Verhältnis, für unser Verständnis von Flüchtlingen. Was ist ein Flüchtling? Genfer Konvention, bis hin, also nicht nur Ungarn, Tschechoslowakei, auch Vietnamesen in den 70er Jahren, dann zum Teil sogar noch Polen, aber da kippt es eben dann in den 80er Jahren. Die wurden aufgenommen in westlichen Ländern, ja, eigentlich unter einer, so kann man sagen, affirmativ positiven Grundannahme, dass die einen guten Grund hatten zu fliehen und Solidarität verdienen. Und dann hat man die ja weiterverteilt. Ja. Es gab eben dieses Weiterleitungssystem und das hat einfach sehr lang sehr gut funktioniert. Und das war damals der Westen, ja, also auch die Schweiz und Österreich haben mitgemacht, entfernte Länder zum Teil, Australien. Dass das sozusagen so gar nicht mehr funktioniert und im Übrigen jetzt mit Trump tatsächlich vor dem Zusammenbruch steht, das ist natürlich schon eben bestürzend, ja, weil das heißt, dass da doch bestimmte Mechanismen, die über Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurden, also ich meine jetzt nicht nur moralische Werte oder sowas, das kann sich immer verändern und kippen, ja, aber es gibt Institutionen, es gibt Mechanismen. Und das ist jetzt alles in Frage gestellt und so vor historischem Hintergrund. Also die EU ist heute uneiniger als das, was man mal sozusagen als den Westen verstehen konnte unter Einschluss neutraler Staaten, eben Österreich, Schweden etc., Schweiz. Und da ist also sehr viel ins Rutschen gekommen, aber eben auch innerhalb des Westens, siehe Trump.
Nochmal zu übersetzen, solange Flüchtlinge aus dem Ostblock kamen bis 89 und jeder Flüchtling, der vor dem Kommunismus floh, war ein Beweis für die Überlegenheit des westlichen freiheitlichen Systems. Insofern war er willkommen. Jeder Flüchtling, der aus Syrien und Afghanistan kommt, ist kein Beweis für irgendwas.
Das kam dazu, genau, das habe ich auch in meinem Buch so geschrieben. Das wurde auch tatsächlich, die wurden geradezu als Helden gefeiert. Prototypisch dafür sind natürlich die Mauerflüchtlinge. Ja. Und da gab es eben diese positive Grundannahme, eine, kann man sagen, letztlich politisch begründete Solidarität. Früher, wenn man weiter in die Geschichte zurückblickt, gab es eben nationale Solidaritäten oder religiöse. Das ist jetzt eben heute so nicht da, mit wenigen Ausnahmen. Vorhin habe ich mal Armenien erwähnt, Syrien, ja, da gibt es historische Verbindungen und eben also armenische Christen aus Syrien werden dort aufgrund von religiöser Solidarität in großer Zahl aufgenommen. Also sowas gibt es manchmal schon noch. Aber alles in allem ist das doch, glaube ich, verloren gegangen. Das lässt mich auch an dieser Willkommenskultur zweifeln, an diesem Begriff Kultur, das klingt so konsensual, als ob das schon verfestigt wäre. Naja, also laut sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, also jetzt nicht Umfragen, sondern tatsächlich etwas mehr, ne, weiß man, dass ungefähr ein Sechstel der deutschen Bevölkerung wirklich aktiv in der Flüchtlingshilfe engagiert war. Das ist übrigens sehr viel. Ja? Und ein Vielfaches von den neuen EU-Mitgliedstaaten, jetzt lasse ich das mal weg mit Osten, ganz bewusst, das ist mehr und das, was es dort ursprünglich an Engagement gab, das wurde erstickt aus politischen Opportunismus und Zynismus. Also insofern hat sich das dort ja dann auch nochmal sehr verändert. Aber jetzt eine Kultur im Sinne einer Mehrheitskultur, glaube ich, dann ist das eine Chimäre. Das gab es ganz kurz, aber dann kann man es auch, finde ich, anders benennen, nämlich als Hilfsbereitschaft oder vielleicht als Nächstenliebe. Aber zu dieses etwas verblümelte Wort, mich hat das damals schon immer so etwas gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Erst recht die Formel von wir schaffen das. Wer ist wir? Wer sind dann Sie? Schaffen, ja, in einer Wahlperiode in 10 Jahren. Ich glaube, man braucht das nicht weiter kommentieren. Und das war, glaube ich, auch ein wenig durchschaubar. Insofern, auch das hat natürlich diese Antireaktionen, glaube ich, begünstigt.
Das muss ich in der Landesvertretung Bayerns in Brüssel sagen. Ist ja bekannt, dass dieses Land für die Flüchtlinge ganz besonders viel geleistet hat. Der Begriff Willkommenskultur ist in Polen nie angekommen. Eher wir schaffen das oder ist? Und das klang schon damals verdächtig. Allerdings mit dem, wir denken ja immer, wir sprechen über Mentalitäten. Ja? Die Vorstellung, Deutschland sei ganz besonders reich, mächtig, effizient, die gibt es eben in Mitteleuropa sehr stark. Und wenn die Kanzlerin sagt, wir schaffen das, dann glaubt man ihr.
Aber was war genau der Verdacht, von dem Sie sprechen? Was hat mitgeschwungen bei dem wir schaffen das? Sie sagen, das ist eher skeptisch aufgenommen worden.
Nein, ganz im Gegenteil. Wenn die deutsche Kanzlerin sagt, wir schaffen das, dann heißt es, das wird so klappen. Und dann stellt sich im Verlauf der Monate und dann nach der Silvesternacht in Köln und so weiter, stellt sich heraus, wir schaffen das möglicherweise nicht. Und das war natürlich sozusagen Munition für die polnische Rechte. Wenn die Deutschen das nicht können, dann können wir das überhaupt nicht, dann sollen wir das Thema überhaupt nicht angehen. Und noch einmal zum Kalten Krieg zurück. Ich glaube, Philipp Theer weist da sehr richtig darauf hin, dass die wieder Mentalitäten, ja, es geht ja nicht um Realitäten, 56, 68, 81 mit den fliehenden Ungarn, Tschechen, Slowaken und dann später Polen, völlig anders waren. Bronisław Geremek, der frühzeitig verstorbene Außenminister der Republik Polen, hat nach der Irak-Krise oder während der Irak-Krise, der von 2004, hat er einen sehr schönen Satz gesagt, der leider keine Karriere gemacht hat. Im Kalten Krieg hatten wir zwei Europas und einen Westen. Heute haben wir, das war bereits nach dem Beitritt Polens, heute haben wir ein Europa und zwei Westen. Und das weist wieder auf eine völlig andere Dimension dieser Konflikte, von denen wir sprechen, hin, dass es eben nicht um Ost gegen West geht, sondern um ganz unterschiedliche, fluide Konstellationen, wo sozusagen die Karten immer neu gemixt werden. Ja? Und ich denke, wir sollten uns in diesem Saal bewusst sein, dass wir über einen konkreten historischen Augenblick sprechen und dass die Karten hoffentlich in 2 Jahren wieder anders gemixt sein werden.
Naja, in 2 Jahren, da gibt es dann, also wenn man jetzt doch auf diese noch etwas weitere Ebene verweist, da bin ich leider etwas skeptisch. Also mit den ersten Maßnahmen von Donald Trump gehörte sozusagen ein Refugee-Ban. Alle haben sich auf diesen Muslim-Ban fokussiert, ja, der Muslim-Country-Ban. Klar, weil das auch die amerikanische Innenpolitik viel massiver betraf. Ja, was macht denn der da? Und werden denn da Menschen verschiedenen Glaubens überhaupt noch gleich behandelt? Aber es kam auch dieses Flüchtlingsmoratorium. Das wurde dann teilweise wieder aufgehoben im Sommer, weil es doch ein bisschen Druck gab von der Basis, Kirchengemeinden, die eben diese Tradition haben, Flüchtlinge aufzunehmen und auch wirklich gut zu integrieren. Und ihnen Möglichkeiten auch geben, sich zu entfalten, sozialer Aufstieg, also all diese Dinge sind ja sehr wichtig und das hat alles in allem recht gut funktioniert. Zum Beispiel bei Flüchtlingen aus Südostasien, die analphabetisch waren, zum Teil animistisch, also keine Christen, also wirklich unter schlechtesten Bedingungen eigentlich kamen, ursprünglich Skepsis, aber mittlerweile doch alle Daten, die man weiß, Integrationsdaten sind eigentlich relativ positiv. Also gab es auch Druck von unten, jetzt hat er es so teilweise wieder aufgehoben, aber eigentlich hat er angekündigt, ja, aber aus dem UN-Migrations- oder auch Flüchtlingspakt, aus dem steigen wir aus. Das ist wie beim Klimaabkommen. So, und ja, damit ist aber tatsächlich auch dieses internationale System der Weiterleitung, und das wird auf die EU natürlich auch Rückwirkungen haben, das ist damit eigentlich doch ziemlich am Ende zumindest. Das ist zu befürchten. Jetzt gibt es so eine Art Quote, 45.000, das ist dann halb so viel wie unter Obama ungefähr, ja, pro Jahr. Aber die USA waren das Land, das über die Jahrzehnte hinweg eigentlich die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat durch International Resettlement. Ganz wichtiges Instrument für internationale Konfliktlösung oder also auf jeden Fall die Milderung von Konflikten. Und das sieht jetzt so aus, das ist ziemlich vorbei. Also Syrer sollen wirklich keine mehr aufgenommen werden, also in Zukunft. Das ist ab Frühjahr dann so angekündigt. Ja. Und wenn das sozusagen dann nicht mehr da ist, dann sieht man eben, also auch im Westen ist eigentlich dieser alte Konsens erstmal weg. Ja, da gibt es ein Problem innerhalb des Westens. Insofern ja, das Zitat von Geremek, dass es dann zwei Westen gibt, das ist in der Tat zutreffend. Und entsprechend verstärkt es natürlich dann auch den Druck auf andere, vielleicht auf andere westliche Länder, denn ja, wohin denn dann? Ja? Aber auch dort ist natürlich die Aufnahmefähigkeit und auch der Aufnahmewille begrenzt. Südösterreich, also was kann auch schnell mal dann politisch gewollt kippen. Und also das stimmt sozusagen dann auch skeptisch. Aber wenn ich noch auf was anderes verweisen darf, 2015, es wurde ja auch begründet sozusagen als humanitäre Maßnahme, aus der Situation heraus war es das auch, mehrere tausend Menschen stürmen zur österreichischen Grenze. Also die Alternative wäre wirklich ein massiver Polizei- und Militäreinsatz gewesen. Entweder gleich dort am Neusiedler See oder dann eben an der deutsch-österreichischen Grenze. So, das wollte eine Mehrheit nicht und ich glaube aus ganz guten Gründen. Insofern kann man jetzt mal das einfach stehen lassen und dann gab es genau, gerade in Bayern auch wirklich Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft. So. Aber natürlich, was auch so ein bisschen in Vergessenheit gerät, diese Flucht war wahnsinnig teuer. Also diese 1 Million Syrer, die kamen, da gibt es eine Untersuchung vom ERB, der Median der Fluchtkosten lag bei 5.000 Euro. Also ein Land, eh schon arm, durch den Bürgerkrieg weiter verarmt und dann wenden die Menschen, die fliehen, insgesamt, kann man ja hochrechnen, 5 Milliarden Euro für diese Flucht in die EU auf. Das hätten sie natürlich als Startkapital brauchen können. Und warum? Weil es eben dieses International Resettlement auch nicht gibt, also eben humanitäre Korridore. Und über das wird überhaupt nicht mehr gesprochen. Jetzt Italien hat es interessanterweise mal wieder aufgebracht. Übrigens erfunden erstmal von katholischen Laienorganisationen, jetzt die Regierung, wo man auch wieder mal sehen kann, es kommt immer darauf an, was auch von unten kommt. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Aber ja, also insofern ist auch dieses 2015 ja, mit diesem Humanitarismus, es ist wirklich sehr, sehr zweischneidig, was das jetzt wirklich war, wenn aus einem verarmten Land nochmal 5 Milliarden Euro Kapital einfach so vernichtet werden. Das wird dort fehlen, auf die Dauer, natürlich auch die Menschen.
Lassen Sie uns einmal nochmal zu dem Motiv Ost und West. Sie haben es mit dem Blick auf die Flüchtlingskrise und auf den Umgang mit Flüchtlingen und Migration jetzt die Grenzen sozusagen schon verwischt und sehr in Frage gestellt, ob diese Unterscheidung in dieser Schärfe Sinn macht. Lassen Sie uns einmal über die Flüchtlingskrise etwas hinauskommen. Ich glaube, das, was in den vergangenen Monaten und Jahren sehr stark zu diesem Eindruck, da geht ein Riss durch die EU beigetragen hat, ist ja nicht nur die Reaktion auf die Flüchtlingskrise, sondern sind eben auch politische Figuren wie namentlich Orban in Ungarn, Kaczynski in Polen. Die Vorstellung, dass es dort sozusagen eine andere Vorstellung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, ein eher autoritäres Politikmodell gibt. Ich würde an der Stelle gerne einmal einhaken, ob Sie auch da sagen würden, das ist verkürzt und falsch dargestellt. Herr Boroje, Orban spricht und hat gesprochen von der illiberalen Demokratie. Ist diese illiberale Demokratie, die bei vielen, insbesondere im Westen, natürlich die Alarmglocken haben schellen lassen, ist das ein Programm oder ist das eine reine Provokation?
Es ist selbstverständlich ein Programm. erfunden worden, nicht von Orban, sondern von einem Politikwissenschaftler, dessen Namen völlig uninteressant ist in diesem Zusammenhang, vor 20 Jahren oder so, dass man sozusagen parlamentarische Demokratie haben kann, die illiberal ist. Das heißt, wo weder die Menschenrechte noch die Minderheitenrechte in Wirklichkeit respektiert werden, obwohl es die entsprechenden Gesetze weiterhin gibt. Hier könnte man auch Fico hinzurechnen, mehrere rumänische und bulgarische Politiker, kroatische und so. Ja, da ist was dran.
Aber dann haben wir doch ein Problem.
Natürlich haben wir das. Sonst wären wir doch gar nicht hier.
Ja, aber ich glaube, das ist in erster Linie ein Bluff. Also Moment, ich habe eine Studentin, die das auch mit untersucht hat, und mit diesem Illiberalismus, das grenzt sich ja von was ab? Was ist Liberalismus? Und bei Orban, ich glaube, also dieser Begriff selbst ist ein Bluff. Natürlich die Hinwendung zu einem anderen, weniger rechtsstaatlichen, autoritären Staatsmodell, das ist kein Bluff. Das ist in der Tat ein Programm. Aber auf diesen Illiberalismus sind schon auch die westlichen Medien sozusagen aufgesprungen. Das Schlimmere ist sozusagen, jetzt jenseits dieser Vokabel, was dann eben weiter folgt, ja, mit Budgetrechten, Korruption und anderen Dingen.
Ich würde hier in die Vergangenheit zurückgehen. Vor einem Vierteljahrhundert, 92 nach meiner Erinnerung, oder 91, schrieb Ralf Dahrendorf seinen berühmten Brief an einen Gentleman in Warschau. Gemeint war offenbar der soeben zurückgetretene Diktator, Parteichef, General Jaruzelski. Und Dahrendorf erzählte in diesem schmalen Bändchen, was eigentlich aus diesen postkommunistischen Ländern optimalerweise werden könnte. Und er lag in all seinen Prognosen falsch, aber es lohnt sich, sie noch einmal in Erinnerung zu rufen. Dahrendorf schrieb, naja, für eine vernünftige Verfassung braucht man 6 Monate. Für eine gesunde Marktwirtschaft sagen wir mal 6 Jahre. Für eine Bürgergesellschaft, ein Begriff, den wir heute nicht mehr gebrauchen, aber wir wissen, was er damit meinte, etwa 60 Jahre. Wir sind jetzt ziemlich genau sozusagen gegen Ende dieser ersten 30 Jahre. Und wir sehen, dass sich Dahrendorf in diesem Punkt wahrscheinlich auch geirrt haben mag, dass das länger dauern wird. Was natürlich nicht heißt, dass man die Ostmitteleuropäer als schlechtere Europäer begreifen soll. Ich meine, hier, wir haben ja die Beispiele, brauchen wir gar nicht zu nennen, jeder im Saal kennt sie. Hier sind wir doch mehrmals im Westen, im karolingischen Europa, an politischen Katastrophen vorbeigeschlittert. Ja? Und Berlusconi und seine Rückkehr jetzt sind eben solche Katastrophen wie die von Fico oder Orban oder wie immer.
Aber Herr Morunji, darf ich einmal nachfragen? Aus der Sicht des karolingischen Europas, also sozusagen der Kern-EU oder der historischen Keimzelle der EU, hat ja lange Zeit die Geschichte so funktioniert, die Griechen kamen dazu, die Spanier kamen dazu. Frühere autoritäre Länder wurden in den Kreis der EU aufgenommen, damals noch EG, und demokratisierten sich im Wechselspiel mit Hilfe auch der Europäischen Union. Aus der Sicht des karolingischen Europas scheint sich diese Logik jetzt mit zumindest einigen der neuen Mitgliedsländern in Ostmitteleuropa zu brechen. Sie haben Dahrendorf zitiert, der sich möglicherweise bei den Zeitvorstellungen geirrt hat. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie aber, wir Ostmitteleuropäer sind noch dabei, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter zu lernen und zu üben. Die Sorge ist, möglicherweise nehmen Sie gerade eine andere historische Abzweigung.
Wissen Sie, ein Freund von mir, ehemaliger polnischer Botschafter in London und Britophon, wenn ich das so nennen darf, der sagt, Dahrendorf hat sich ganz grundlegend geirrt. Für den Aufbau eines Rechtsstaates der auf einer Civic Society, sorry für diesen Begriff, aber wir wissen wieder, was gemeint ist, eines Rechtsstaates, der auf einer Civic Society ruht, und das ist das Einzige, was wirklich zusammenpasst, braucht man nicht 60, sondern sagen wir mal 300 Jahre, so wie für den britischen Rasen.
Naja, also ich glaube, der Grundkonflikt, den es jetzt zurzeit schon gibt, ist der, und das wird schon so ein bisschen versteckt, auch jetzt hinter dieser Flüchtlingsfrage, ist natürlich Rechtsstaatlichkeit. Ja. Was versteht man darunter? Inwieweit hält man das ein? Ich würde sagen, da gibt es schon Auf- und Abbewegungen. Also zumindest in Polen wird es Wahlen geben. Und also keine Regierung, keine Partei ist ewig an der Macht. Ja. Also ich glaube, da ist die Geschichte doch immer wieder offen. Seine Banalität, aber an die darf man doch erinnern. Aber ein Grundkonflikt, der natürlich schon dahinter steckt im Augenblick, ist, wie viel nationale Souveränität wird bewahrt? Ja. Und wie viel Macht gesteht man Brüssel zu? Das ist, glaube ich, auch der tiefere Grund, woran sich das entzündet hat. Da ging es eben nicht um ein paar tausend Flüchtlinge. Also genau daran, können die das vorschreiben oder nicht. Da gab es sozusagen, das wurde politisch ausgenutzt. Das wurde mit wirklich großen und massiven Zynismus. Und da wurde, glaube ich, auch die Büchse der Pandora geöffnet in vieler Hinsicht. Ja, dass man also wieder Fremdenfeindlichkeiten zulässt und ich erinnere jetzt nur an diese Anti-Soros-Kampagne in Ungarn, also jetzt konkret gegen die Central European University gerichtet, aber eben gegen Soros als Person. Das wieder einzuhegen, das wird nicht ganz leicht. Ja? Also insofern würde ich sagen, ja, da wurde jetzt ein Pfad eingeschlagen, von dem kommt man nicht mehr so leicht runter. Aber das andere Problem ist eben, ja, wie viel nationale Souveränität versus eben dann doch eher weiter europäische Integration. Ja? Also dass das so ein Stück weit jetzt eben so ins Stocken gekommen, aber in verschiedener Hinsicht. Und ich glaube, die Bundesrepublik weiß doch zurzeit auch nicht, wo sie eigentlich hin will, oder? Scheint mir äußerst unklar. Also halt das übliche Abwarten und dann kommt eine Krise und dann kommt wieder irgendeine Richtungsentscheidung und wahrscheinlich nach Umfragen ausgerichtet, ja, die demoskopische Demokratie.
Jedenfalls ist das.
Aber auf jeden Fall, also da ist natürlich schon ein grundsätzliches Problem vorhanden. Jetzt hat die EU natürlich auch gerade ein Mitglied verloren, ja, auch aufgrund dieses Grundkonflikts. Den kann man nicht so leicht auflösen. Den kann man, glaube ich, auch wiederum nicht in diesen Ost-West-Verhältnissen debattieren. Sonst hätte ja zum Beispiel Schweden schon den Euro oder auch Dänemark. Also da gibt es auch im Norden sozusagen in mancher Hinsicht Skepsis. Und ja, das ist erstmal offen, aber gehört wahrscheinlich auch dazu. Das ist eben, es gab jetzt halt mal 25 Jahre doch so, oder eigentlich, bis zur Krise so wirklich. Ja, 2009, 20 Jahre eine wirklich starke Bewegung in Richtung europäische Integration. Hat sehr lang sehr gut funktioniert. Also gerade die EU-Erweiterung 2004, würde ich sagen, war ein Riesenerfolg, den leider die EU nicht so für sich vermarkten konnte, ja, war es ja schon immer etwas schlecht. Und jetzt gibt es auch mal eine Gegenbewegung, ja, sowas kommt schon auch mal vor, sozusagen, ja, in der Nachkriegszeit, in der westeuropäischen ja auch, ja, eben Frage Großbritannien dabei oder nicht, welche Sonderregel, die Frau mit der Handtasche und I want my money back und so weiter. Also diese Gegenbewegungen hat es früher auch schon gegeben. Die stimmen mich grundsätzlich eigentlich nicht pessimistisch. Schwieriger ist dann so dieser Grundkonflikt, ja, wenn also es eben diese gegenläufigen Tendenzen gibt für oder gegen mehr Integration. Das ist dann nicht so leicht zu vermitteln. Und naja, in Europa von verschiedenen Geschwindigkeiten, wo, mit was, ja, wo findet man zusammen, ist schon sehr schwierig. Aber weil wir ja doch hier diese Flüchtlingskrise am Titel haben, also ich glaube schon, dass man diese Länder in mancher Hinsicht vielleicht noch mal abholen kann. Zum Beispiel die Tschechische Republik ist sehr stolz, dass sie, also verschiedene Botschaften, das habe ich dort schon gehört und auch näher gesprochen, dass sie zum Beispiel so sehr aktive so Entwicklungshilfe Syrien in den Nachbarländern betreibt und dort sehr aktiv ist mit Hilfsprogrammen. Ich kenne das nicht gut genug, ja, soweit habe ich jetzt auch nicht geforscht. Aber zum Beispiel, ja gut, dann sollen wir die eben beim Wort nehmen, bitte, dann sollen sie eben Schuhfabriken bauen, ja, in jordanischen Flüchtlingslagern oder Plastik-Recycling-Stationen und sonst was, so ein Kleingewerbe. Ja, dann bitte. Ja. Und da gibt es doch dann auch wieder vielleicht im positiven Sinne Gestaltungsmöglichkeiten ohne den großen Crash.
Lassen Sie mich das Wort von den Gestaltungsmöglichkeiten und vom Optimismus aufnehmen. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ich weiß, dass das für Historiker eine sehr schwierige Frage ist, wenn man sie über die Zukunft befragt. Trotzdem vielleicht abschließend, Herr Boroje, wie groß ist Ihr Optimismus, sowohl mit dem Blick auf die politische Entwicklung Ihres eigenen Landes, aber auch und damit ja verbunden auf die Frage, wie man in Europa, innerhalb der Europäischen Union wieder zusammenfinden kann oder besser zusammenfinden kann?
Ich glaube, das ist genauso, wie Philippe Thiers es gesagt hat. Ich zitiere hier einen Klassiker: Regierungen kommen und gehen. Ich weiß nicht, ob der Klassiker Ihnen bekannt ist.
Helfen Sie uns.
Ein gewisser Stalin über Hitler und die deutsche Nation.
Das ist jetzt kein optimistischer Ausblick auf die Zukunft Ihres Landes.
Doch, Hitler ist gegangen, so wie er gekommen ist. Also mit anderen Worten, in 2 Jahren kann das alles völlig anders aussehen. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, 2 Dinge, die mir an diesem Ort besonders wichtig sind. Erstens, Deutschland ist kein typisches europäisches Land. Es ist ein zutiefst atypisches Land.
In welcher Hinsicht?
In dieser Hinsicht, dass es mal den Hitler gegeben hat. Dass die Deutschen ein Verhältnis zu ihrer Vergangenheit haben, das in der Tiefheit der Autokritik in Europa unbekannt ist. Das gibt es weder in Spanien, noch in Frankreich, noch in Schweden, noch in Polen, noch in der Schweiz, wo immer. Ja? Die deutsche industrielle Norm gilt in Europa nicht. Drittens, dass Deutschland als Bezugspunkt für die anderen Europäer, für diesen liberalen Teil der Öffentlichkeit, extrem wichtig ist. Obwohl man außerhalb von Europa, in Dänemark, Holland, in all den Nachbarländern und weiter weg, weiß, dass das kein Modell ist, sondern eben nur in Anführungszeichen, ein Bezugspunkt, der für uns alle wichtig ist. Und dann viertens, als direkte Antwort auf Ihre Frage, es macht einen Unterschied, ob man der größte Nettozahler in der Europäischen Union ist und in Brüssel wirklich viel zu sagen hat, oder ob man als Vertreter eines Nicht-Nettozahlers, eines kleineren Landes, hier die Interessen seines Landes vertritt. Und diese Spannung zwischen Souveränität und Supranationalität spielt anderswo eine viel größere Rolle als in Deutschland.
Roger, danke Ihnen. Jetzt sind wir am Ende eines Gesprächs über Ost und West in der Europäischen Union bei Deutschland gelandet. Wahrscheinlich nicht zufällig. Wir könnten es vertiefen, wenn wir die Zeit hätten. Die Zeit haben wir nicht. Herr Thiers, Herr Roger, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Diskussion. Ich glaube, wir haben gelernt, dass wir es uns mit den Rissen und den Zuschreibungen in der EU nicht zu einfach machen sollten. Ganz herzlichen Dank und guten Abend.